Liebe Gemeinde, wir haben in den beiden Lesungen gerade sehr unterschiedliche Worte gehört, die über Gott reden. Jedenfalls scheint es zunächst so, als seien sie sehr unterschiedlich, vielleicht sogar widersprüchlich. Der Herr, unser Gott, ist einer. Das zentrale Bekenntnis unserer jüdischen Schwestern und Brüder in diesem Gebet, das Schema Israel, höre Israel. Und dann wiederholt vom Anfang unseres Gottesdienstes das erste Wort, das wir im Gottesdienst hören und sprechen, im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Einer oder drei? Oder wie ist das nun? Und heute am Sonntag Trinitatis, Dreieinigkeit Gottes, da wollen wir ja dieses Wesen Gottes feiern, dass er uns auf sehr unterschiedliche Weise begegnet. Und deshalb möchte ich aus Matthäus 28 die angegebenen Verse, die auf dem Zettel stehen, auch nur einen besonders herausgreifen, den Vers 19. Da heißt es, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Übernächste Woche, ihr lest es auf den Plakaten, die in der Stadt auch aushängen, findet in Annaberg-Buchholz wieder das größte Volksfest Sachsens statt. Seit 502 Jahren, abgesehen davon, das in den letzten zwei Jahren nichts stattgefunden hat. Jeweils am zweiten Sonnabend nach Pfingsten beginnt, ja was? Der Annaberger Käth. Genau, der Annaberger Käth. Wie kam das Fest zu seinem Namen? Ihr werdet auch das wissen. Da ist kein Käthchen von Annaberg im Spiel, kein Ännchen von Tharau. Der Name hat schlicht mit dem Zeitpunkt zu tun, an dem das Fest stattfindet, immer nach Trinitatis, dem Fest der Dreieinigkeit Gottes. Und vor 500 Jahren im meißnisch-sächsischen Dialekt, wie hat man das ausgesprochen? Im Erzgebirgischen klingt es ja halt auch noch manchmal so, Dreifaltigkeit. Und weil der Erzgebirger eben manchmal ziemlich maulfaul ist, ist von der Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit am Ende nur die Käth, Dreifaltigkeit, übrig geblieben. So fährt man dann eben nach Annaberg seit 500 Jahren, geht auf den Käthplatz und feiert das größte Volksfest Sachsens. Wer denkt da bei Käth an etwas anderes als Riesenrad und Autoscooter, an Losbuden und Bratwurst und Bier? Und wie ist es bei uns? Ist vielleicht auch bei uns von der Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit Gottes nur noch die Käth übrig geblieben? Eine Formel, die wir zwar benutzen am Anfang jedes Gottesdienstes, im Glaubensbekenntnis, deren Inhalt und Bedeutung uns aber weithin abhanden gekommen ist. Wir sprechen die Formel immer wieder nach. Ich glaube an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Ich glaube an den Heiligen Geist. Aber was bedeuten diese Worte für uns und unseren Glauben? Welche Vorstellung haben wir davon? Und nicht nur von diesen Worten, sondern von dem, was dahinter steht, an Gottes Wesen und Wirken. Was meinen wir damit, wenn wir uns zum dreieinigen Gott bekennen? Ich will versuchen, drei Antworten darauf zu geben. Und auch das Symbol auf dem Bild, das auf dem Handzettel sich befindet, versucht, das zu erläutern. Der Eichenblock, den ihr da seht und der auch für die Gottesdienstteilnehmer eingeblendet wird, die am Bildschirm sitzen. Dieser Eichenblock ist der Altar in der Kapelle von Haus Hoheneichen, dort, wo ich im Februar zu meinen Exerzitien gewesen bin. Und dieses Symbol, das begegnet dort in diesem Exerzitienhaus denen, die da sind, an vielen Orten, zentral aber hier in der Kapelle. Wenn man Gottesdienst, wenn man Messe feiert, dann hat man dieses Bild immer vor Augen. Drei Arme, die zusammen ein Symbol bilden. Drei Arme, die eine Einheit bilden. Eine Einheit, die sich in drei Richtungen entfaltet. Gott als Vater und Sohn und Heiliger Geist. Ein dreifaches Bekenntnis zu dem einen Gott. Wenn wir darüber nachdenken, was das für uns bedeutet, dann ist wohl ein Gedanke ganz am Anfang zentral und wichtig. Gott ist immer größer, als wir mit unseren Worten beschreiben können. Gott ist immer mehr, als wir von ihm erfassen und wiedergeben können. Von Mose wird erzählt, im zweiten Buch Mose, im 33. Kapitel, dass er Gott einmal sehen wollte. Ihn mit eigenen Augen sehen. Ihn mit eigenen Worten wirklich beschreiben können. So, ich war dabei gewesen. Ich war ihm ganz nah. Ich kann es euch sagen. Dass er seine Herrlichkeit, sein Wesen einmal im Ganzen erfassen könnte. Das war sein Wunsch. Und würden wir das nicht auch gerne einmal erleben? Gott sehen und sagen können, auch ich weiß ganz genau, wer er ist. Ich habe ihn ja gesehen. Ich kann es euch sagen. Aber das können wir nicht. Das wurde schon Mose verwehrt. Gott stellte ihn in eine Felsspalte, hielt seine Hand über ihn zu seinem Schutz. Dann ging er an Mose vorüber und dann zog Gott seine Hand zurück und Mose durfte wenigstens einen Moment hinter Gott herschauen. Und auch schon diese Rede, dass Gott seine Hand über ihn hielt, macht Gott ja kleiner, als er ist. Eine menschliche Rede von Gott. Eine Hand, die wir haben. Wie soll das sein bei Gott, der viel größer ist als wir? Gott ist also immer größer, als wir mit unseren Worten beschreiben können. Und so hat man versucht, die verschiedenen Erfahrungen mit Gott in menschliche Worte und Vorstellungen zu fassen, wohl wissend, dass auch dieser Versuch dem wirklichen Wesen des lebendigen Gottes letztlich nicht gerecht werden kann. Es ist der Versuch, gedanklich zu fassen, was eigentlich nicht fassbar ist. Und doch wollen und sollen wir von Gott reden. Also müssen wir unsere begrenzten Worte und Vorstellungen dazu verwenden. Wir benötigen gedankliche Hilfskonstruktionen, Eselsbrücken, die uns zum besseren Verständnis helfen. Mir hilft zum Beispiel der Gedanke daran, dass wir Menschen einander auf ganz unterschiedliche Weise wahrnehmen und dabei auch immer nur einen Teil des Ganzen erfassen. Wenn ich zum Beispiel hier vorn stehe und zu euch spreche, wenn ihr mich im Gottesdienst seht und hört, wahrnehmt, dann erlebt ihr mich in der Rolle des Pastors, gekleidet im Anzug, Collarhemd, einer, der spricht, wie er im Gottesdienst halt so spricht, einer, der mit seinen begrenzten Möglichkeiten versucht, Brücken zu bauen zwischen dem alten biblischen Text und Wortlaut und unserem Leben heute. Wenn ich dann aber manchmal beim Arzt bin zum Beispiel, dann erlebt er mich ganz anders. Ne, da komme ich dahin, ihr kennt es ja auch. Machen Sie sich mal frei. Das ist ja meistens das Erste, was ein Arzt zu seinem Patienten sagt. Also nichts mehr mit Anzug und Collarhemd. Der Arzt erlebt mich nicht als Pastor, sondern als Patient. Und deshalb wird er im Rahmen dessen, was ihm erlaubt ist, auch anders über mich sprechen, als ihr es tut nach dem Gottesdienst, auf dem Nachhauseweg oder am Mittagstisch. Und wenn er mich dann gar noch in die Röhre schiebt oder dies und jenes macht und Röntgen, tja, das ist ein ganz anderer Einblick in meine Person, als ihr es haben könnt hier im Gottesdienst. Und ein letztes Beispiel. Neulich war ich mal wieder mit dem Auto unterwegs und zu schnell gewesen. Geblitzt worden bin ich von der Polizei. Die Polizei hat eine Momentaufnahme von mir gemacht und hat sie mir dann auch zugeschickt, verbunden mit einer Zahlungsanweisung. Unscharfes Bild, aber ich war zu erkennen. Dreimal ich. Drei Einblicke in mein Leben und Wesen als Pastor, als Patient, als ordnungswidriger Bürger. Sehr verschiedene Blickwinkel und doch immer ich. Vielleicht auch eine Eselsbrücke, mit der Dreieinigkeit und Dreifaltigkeit Gottes gedanklich zurechtzukommen. Sprechen wir also von Gott, dem Vater. Kinder, die in Pflegefamilien aufwachsen, wollen irgendwann wissen, wer ihre leiblichen Eltern sind, was aus ihnen geworden ist und warum sie nicht bei ihnen, sondern in einer anderen Familie leben. Wie sie wollen wohl alle Menschen ergründen, woher sie kommen. Auch die Menschheit als Ganzes möchte das. Für unvorstellbar viel Geld bauen dafür Wissenschaftler Teilchenbeschleuniger, stellen riesige Radioteleskope auf und schicken Sonden ins Weltall. Aus dem, was sie dabei entdecken, entwickeln sie die komplexesten Theorien. Wo kommen wir her? Warum ist? Was ist? Wo ist der Ursprung? Die Quelle des Lebens. Bei dir, Gott, ist die Quelle des Lebens. So bekennt es der Beter von Psalm 36. Damit ist noch nicht gesagt, auf welche Weise Gott das Leben geschaffen hat und schafft. Es ist nur ein Bekenntnis. Wenn es dich gibt, du Gott, du lebendiger Gott, dann ist es doch gar nicht anders möglich, als dass du unser Vater bist. Von dir her kommt alles Leben. Und dieses Glaubensbekenntnis muss nicht zwangsläufig ein Widerspruch zur Wissenschaft sein. Man kann ja auch das Entstehen eines Kindes rein biologisch beschreiben und zugleich sagen und bekennen, du, mein Kind, du bist ein Wunder Gottes, über das ich nur staunen kann und für das ich nur dankbar sein kann. Und niemand wird annehmen, dass der Vater im Himmel in irgendeiner Konkurrenz zum leiblichen Vater des Kindes steht. Gott als Vater. Reden wir von Gott als Sohn. Als Jesus von Nazareth aus der Verborgenheit seiner Familie in die Öffentlichkeit trat, fing er an zu predigen, berief Schüler und zog zusammen mit ihnen durch sein Heimatland. Damals war er nicht der Einzige, der das tat, aber er erregte offenbar mehr Aufmerksamkeit als all die anderen Wanderprediger, von denen heute kaum jemand noch spricht. Das lag vor allem an dem, was er verkündigte. Und welche Konsequenzen das hatte für ihn und seine Zuhörer. Ihr wisst, dass den Alten gesagt ist, liebe deinen Nächsten. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde. Das war eine seiner Botschaften. Und dieses Ich aber sage euch, das war eine Provokation ohne Beispiel. Wie kann es ein Mensch wagen, den heiligen Schriften zu widersprechen? Dem, was in der Tora des Mose geschrieben steht, was von alters her dem Volk Gottes Trost und Orientierung gab, ein Aber entgegenzuhalten. Daran schieden sich die Geister. Jesus machte sich damit viele Feinde. Selbst seiner biologischen Familie war das peinlich, nicht geheuer. Als Jesus anfing, Anhänger um sich zu sammeln, wollten diese ihn aus dem Verkehr ziehen, nachzulesen im Markus-Evangelium im 3. Kapitel. Als das die Seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen, denn sie sprachen, der ist von Sinnen, der ist verrückt geworden. Aber Jesus machte sich mit dem, was er da sagte und tat, auch Freunde, Menschen, die hofften und glaubten, er sei endlich der lang schon angekündigte Messias, der Mensch von Gott gesandt, der seinem Volk Heil widerfahren lässt. Und es war der Fischer Simon, ein einfacher Mann, dem Jesus bei seiner Berufung den Namen Petrus gab, Felsen. Er war es, der exemplarisch das Bekenntnis zu Jesus aussprach. Als Jesus seine Jünger fragte, wer sagen die Leute, dass ich sei? Und die Jünger antworteten ihm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Und Jesus spitzte seine Frage zu, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Und da war es Petrus, der zu ihm sprach, du bist der Christus. Du bist der Christus, der, den wir schon so lange erwarten, dass Gott ihn sendet in diese Welt, damit alles gut wird. Und Jesus bedrohte sie, dass sie niemanden davon sagen sollten. Jesus als der Christus, der von Gott in die Welt gesandte. Später dann malten im Römischen Reich die verfolgten Christen einen Fisch in den Sand als Erkennungszeichen füreinander. Ichthys, das griechische Wort für Fisch, und seine Buchstaben waren jeder für sich ein Bekenntnis. Jeder Einzelne stand für ein Wort. Jesus Christus, Sohn Gottes, Erlöser. Und Sohn bedeutete und bedeutet in unserem Bekenntnis zu Jesus nicht, dass Jesus irgendwann als kleines Kind auf Gottes Schoß gesessen hätte, wie leibliche Kinder bei ihren Eltern das tun. Es war und ist vielmehr das hoffnungsvolle Bekenntnis, dieser Jesus von Nazareth, der ist nicht von Sinnen, wie seine biologische Familie damals meinte, er ist von Gott. Ja, mehr noch, in ihm begegnet uns Gott als Mensch. Wer mich sieht, so haben wir vorhin in der Lesung gehört, der sieht den Vater. Jesus, Gott, der Sohn, Gott, der uns als Menschenbruder in Menschengestalt begegnet. Und reden wir von Gott, dem Heiligen Geist. Nach dem gewaltsamen Tod ihres Meisters hatten sich die Anhängerinnen und Anhänger von Jesus verschreckt und irritiert zurückgezogen, aus Angst, es könnte ihnen dasselbe widerfahren wie ihm, ihrem Meister. Zwei von ihnen gingen resigniert zurück an ihren Heimatort, redeten miteinander, pflegten ihre Trauer und Enttäuschung. Wir aber dachten, er sei der Messias. Wir dachten, Vergangenheitsform. Einmal mehr dem Falschen hinterhergelaufen. Aber was war es, was sie dann am Ende dazu brachte, umzukehren, zurückzukehren, zu ihren irritierten Freunden und ihnen aufgeregt zu erzählen, wir haben den Herrn gesehen. Woher nahmen sie die Kraft auf einmal? Im auferstandenen Christus, der sich ihnen zu erkennen gab, war ihnen der Geist Gottes begegnet, der ihnen Kraft gab, der ihnen ein neues Denken eingab, ein neues Handeln ermöglichte. Und was brachte viele Jahrhunderte früher einen einfachen Maulbeerzüchter namens Amos dazu, nach Bethel an den Tempel zu gehen, dort provozierende Reden zu schwingen und sich dabei mit den mächtigen Propheten, also mit den mächtigen Priestern anzulegen? Das war nicht etwa Trotz oder vermessene Eitelkeit. Ich, der kleine Bauer, will euch da oben mal zeigen, wo der Hammer hängt. Es war der Geist Gottes, der Heilige Geist, aus dem heraus er das tat, der aus einem einfachen Bauern einen Propheten machte. Und heute? 2 Jahrtausende Kirchengeschichte sind ins Land gegangen, 20 Jahrhunderte, in denen aus dem Kreis der ersten Nachfolgerinnen und Nachfolger Jesu die Kirche erwachsen ist. Eine weltweite Institution, verzweigt wie ein weltweiter großer Konzern. 2000 Jahre Geschichte und es gibt für die Kirche wahrlich wenig Grund, darauf stolz zu sein. Wie oft hat die Kirche ihren Gründer verleugnet? Hat Macht, Politik betrieben und auch Mission oft so verstanden? Und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. So hat es Jesus gewiss nicht gemeint. Wie oft hat die Kirche Menschen verfolgt, weil sie waren, wie sie waren und nicht ins Raster passten und tut es auch heute noch? Wie oft hat die Kirche Menschen missbraucht als Objekte ihrer eigensüchtigen Interessen und tut es auch heute noch? Kein Wunder, dass sich viele von der Kirche und damit auch von uns, die wir zur Kirche gehören, abwenden. Und doch, liebe Schwestern und Brüder, und doch gibt es die Kirche immer noch. Und doch geschieht es immer wieder, dass in dieser Kirche, so schuldig sie auch geworden sein mag in den Jahrhunderten ihrer Existenz, dass es neue Aufbrüche gibt, dass Menschen die Nähe Gottes erleben und dass Bewegung kommt in dieses erstarrte Etwas, das sich Kirche nennt. Wo kommt das her? Wie geschieht das, wenn ein Aufbruch geschieht, wenn Gemeindengruppen oder Kirchen zu neuem Leben erwachen? Dann ist das nicht die Folge von klugen Strategien und Gemeindeentwicklungsplänen, die sind auch wichtig, ich will die gar nicht wegreden. Aber der eigentliche Grund ist doch, dass immer wieder neu Gott seinen Geist gibt und mit seinem Geist in uns hineinwirkt, in unser Miteinander, in unsere Herzen, in unser Leben. Der Heilige Geist Gottes. In ihm erfahren wir Gott als Kraft, die uns erwecken und beleben kann und wird, wenn wir uns ihr öffnen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, 3 unterschiedliche Weisen, in der uns der eine Gott begegnet, dreifaltig und dreieinig. Zu diesem Gott bekennen wir uns, auch in diesem Gottesdienst. Möge er uns auf diese vielfältige Weise auch in der kommenden Woche immer und immer wieder begegnen. Amen.